das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Jens Riva.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Kein guter Abend und Nachmittag war das heute für die deutsche Diplomatie. Eine krachende Niederlage in New York bei der Wahl zum Sicherheitsrat. Dass es eng werden könnte, das war abzusehen, aber dieses Ergebnis schmerzt. Bei der Wahl um einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat unterlag Deutschland, Österreich und Portugal deutlich. Deutschland wollte ja unbedingt in dieses Gremium, um mit am Tisch zu sitzen, wenn über Krieg und Frieden verhandelt wird. Ukraine, Gaza, Libanon, Iran, die Liste der Konflikte ließ es sich lange fortführen. Über das Scheitern der deutschen Ambitionen in New York, Marion Schmickler.
Johann Wadephul hat zig Hände geschüttelt, deutsche Spezialitäten kredenzt, war fast eine Woche auf diplomatischer Speed-Dating-Tour in New York. Immer mit der Botschaft, wählt uns, die zuverlässigen Partner und pünktlichen Zahler. Deutschland ist immerhin Nummer zwei, wenn es bei der UN ums Geld geht. Doch die Charmoffensive hat nicht alle überzeugt.
Austria 131.
Glückliches Österreich. 131 Stimmen, schon im ersten Wahlgang ein klarer Sieg. Auch Portugal kann jubeln. Versteinerte Mienen bei den Deutschen, nur 104 Stimmen.
Auch Deutschland war bereit, in den kommenden zwei Jahren einen substanziellen Beitrag zur Arbeit des Sicherheitsrates zu leisten. Wir haben ein gutes Angebot unterbreitet. Es ist klar, das Ergebnis ist eine echte Enttäuschung und es ist eine herbe Niederlage.
Aus der Traum, im mächtigsten Gremium der Weltgemeinschaft wieder mit am Tisch zu sitzen. Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Staaten, davon 5 ständige Mitglieder, Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China. Nur sie haben ein Vetorecht. Die 10 nicht ständigen Mitglieder werden für jeweils 2 Jahre gewählt. Österreich hatte für sich als neutrales und kleines Land geworben und damit offenbar überzeugt.
Es ist auch ein Ausdruck der Fairness, dass kleine Staaten regelmäßig vertreten sein wollen und auch sich vertreten fühlen wollen im Sicherheitsrat. Ich würde nicht den Fehler machen, das als eine Absage an deutsche Außenpolitik zu interpretieren, weil gerade Deutschland und Österreich sehr gemeinsam auch allein sind bei ganz vielen Themen.
Doch haben sich die Deutschen stark genug gemacht fürs Völkerrecht, vor allem wenn es um Israel geht, fragen sich viele. Als 2023 über eine humanitäre Waffenruhe in Gaza abgestimmt wird, enthält sich Deutschland auch damals aus Solidarität zu Israel. Eine große Mehrheit von UN-Mitgliedstaaten hat Palästina in den vergangenen Jahren unterstützt, vor allem bei Israels Krieg in Gaza und der Westbankpolitik. Man sollte aber auch die anderen Faktoren nicht unterschätzen und die Niederlage nicht auf einen einzelnen Punkt reduzieren. Am Morgen noch hatte der Außenminister auf einen guten Tag für Deutschland gehofft, doch daraus wurde nichts.
Wir haben unser Ziel nicht erreicht, ließ Bundeskanzler Merz nach der Entscheidung in New York verlauten. Bundespräsident Steinmeier versicherte, dass sich Deutschland weiter international engagieren werde. Wie Außenminister Wadephul das Abstimmungsergebnis bewertet, dazu konnte ich ihn kurz vor der Sendung befragen. Guten Abend, Herr Wadephul.
Guten Abend aus New York.
Ja, zum ersten Mal hat es also nicht geklappt. All Ihr intensives Werben für Deutschland in den letzten Tagen war vergebens. Wie enttäuscht sind Sie?
Ja, ich bin wirklich enttäuscht. Das kann man ja auch gar nicht anders sein in einer derartigen Situation. Deutschland hat sich angeboten, für die nächsten 2 Jahre im UN-Sicherheitsrat aktiv zu sein. Für die Werte, die wir für wichtig halten, für das Völkerrecht, für Menschenrechte, für Konfliktbewältigung, Beseitigung. Das war ein starkes Engagement. Wir haben wirklich dafür gekämpft bis in die letzte Minute. Aber das ist ein demokratischer Prozess und der hat ein Ergebnis gebracht. Ich gratuliere Österreich und Portugal. Das sind 2 europäische Partner, zu denen wir engste Beziehungen haben. Wir werden jetzt sehr eng zusammenarbeiten. So gehört es sich. Das ist für uns natürlich eine herbe Niederlage, da gibt es gar nichts zu diskutieren.
Herr Wadephul, aber Sie haben heute vor der Abstimmung gesagt, Sie würden eine Grundsympathie für Deutschland dann doch sehen. War das nun doch weniger als Grundsympathie?
Ja, es war zu wenig. Also das Stimmergebnis ist ja eindeutig. Es war eindeutig zu wenig. Wir hatten aus den Gesprächen das Gefühl, dass wir wirklich gute Chancen hätten haben sollen, das Quorum zu erreichen. Da hat uns vielleicht nicht jeder ehrlich das gesagt, was er wirklich nachher gemacht hat. Anders kann es ja gar nicht sein. Wir müssen natürlich auch feststellen, es haben einige gegen uns gearbeitet. Russland ist ein gutes Beispiel. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass so ein starker Unterstützer der Ukraine dabei ist, wenn man am Tisch hier im Sicherheitsrat sitzt. Das heißt, wir haben auch mit wirklich Gegenwind zu kämpfen gehabt und der war so stark, dass es am Ende nicht gereicht hat.
Gegenwind, Sie sprechen es an. Warum hat das aus Ihrer Sicht heute nicht geklappt? Was sind die Erkenntnisse an diesem Abend?
Ja, den einen Aspekt habe ich genannt. Der zweite ist, wir waren von Anfang an im Hintertreffen, weil wir damals wahrscheinlich aus guten Gründen aber sehr spät ins Rennen gegangen sind. Österreich seit 2011, Portugal seit 2013 mit einer angemeldeten Kandidatur. Wir erst kurz vor 2020, das war zu kurz, wir lagen immer hinten. Ich bin ja sozusagen der Schlussläufer in einem Staffellauf, vor mir Annalena Baerbock, davor Heiko Maas, der die Kandidatur bekannt gegeben hat. Und die ganze Zeit war das eine Aufholjagd für Deutschland und das hat am Ende nicht gereicht. Das ist bedauerlich. Das hat aber natürlich auch seinen Grund darin, dass viele auch europäische Partner sich festgelegt hatten. Die hatten einmal die Stimme Österreich und Portugal versprochen und waren davon nicht mehr abzubringen. Im Grunde ja gute nachvollziehbare Gründe. Aber das hat halt jetzt dazu geführt, dass wir nicht die erforderliche Stimmenzahl hatten. Wir bleiben Unterstützer der UN und wir werden uns jetzt auf andere Dinge konzentrieren.
Aber komm mal.
Das wäre ja ein extra Engagement hier gewesen. Ja. Und jetzt können wir andere Dinge machen. Es gibt ja genug Betätigungsfelder für die deutsche und europäische Außenpolitik.
Aber gucken wir noch ganz kurz auf die Gründe. Es wird ja immer wieder kritisiert, Deutschland habe den Krieg in Gaza nicht als völkerrechtswidrig bezeichnet. Sie haben das Völkerrecht gerade auch angesprochen. Ist das jetzt die Quittung?
Nein, das halte ich für eine Überinterpretation. Also wir haben schon eine klare Position dazu bezogen. Der Bundeskanzler hat ja zu einem gewissen Zeitpunkt auch Waffenlieferungen an Israel sogar unterbrochen, auch erstmalig. Also ich habe heute noch mit dem Vertreter auch der Palästinenser hier gesprochen, auch mit vielen arabischen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Ich glaube nicht, dass das entscheidend war. Aber klar, Deutschland hat eine besondere Verantwortung für Israel. Wir haben dafür einzustehen. Wir haben eine ganz besondere Geschichte. Und dieser Staat, der für die Jüdinnen und Juden, der obliegt unserer besonderen Verantwortung. Es mag auch sein, dass das uns die ein oder andere Stimme gekostet hat.
Weil ja bei der Ukraine wird der Bruch des Völkerrechts immer wieder betont von Deutschland. Es gäbe für viele keine klare Linie, heißt es immer wieder. Ist Deutschland da verlässlich?
Ja, da sind wir verlässlich. Das kann man immer miteinander diskutieren. Und an der einen oder anderen Stelle will ich auch nicht sagen, dass wir nicht auch das überprüfen müssen. Also ich will jetzt hier nicht rausgehen und sagen, wir haben alles richtig gemacht, alle anderen haben alles verkehrt gemacht. Das wäre jetzt die falsche Herangehensweise. Aber nein, das Völkerrecht hat für uns eine große Bedeutung. Aber ich bin Außenminister, da sind völkerrechtliche Aspekte von hoher Bedeutung. Ich bin auch Jurist, aber ich muss die deutschen Interessen, die europäischen Interessen, ich muss Interessen unseres Bündnisses in Rechnung stellen. Ich muss das besondere Verhältnis zu Israel in Rechnung stellen. Ich muss in Rechnung stellen, dass die Vereinigten Staaten, auch das ist ja ein Kritikpunkt, für uns der herausragende Sicherheitspartner sind. Also das ist ein Gesamtprozess, über den können wir immer miteinander wieder streitig diskutieren. Aber Außenpolitik besteht eben nicht nur aus Völkerrecht, sondern eben auch aus anderen Aspekten. Da setzt man sich der Kritik aus, das ist klar, aber ich finde, insgesamt ist es gut und ausgewogen.
Herr Wadephul, wie hart ist diese Niederlage für den sogenannten Außenkanzler Merz?
Nein, ich habe ja, das ist für die Bundesregierung, das ist für uns alle, auch für das ganze Team. Wir haben hier alle gearbeitet, auch der Bundeskanzler, der Bundespräsident hat uns geholfen. Ich selber habe intensiv die letzten Tage nochmal investiert, aber im Grunde das ganze letzte Jahr. Und ich würde auch sagen, die Regierung davor, auch Olaf Scholz, Annalena Baerbock, haben sich schon für dieses Ergebnis engagiert. Für uns alle ist das eine wirkliche Enttäuschung, das muss man sagen. Daran will ich nicht vorbeireden. Aber nochmals, wir bleiben in den UN aktiv. Es gibt weitere große Aufgaben in der Außenpolitik. Wir werden uns auf andere Dinge konzentrieren. Es gibt in Europa genug zu tun, es gibt in der EU genug zu tun. Der NATO-Gipfel steht bevor und da kann man wieder voll mit Deutschland rechnen.
Ja, viel zu tun, viele Gedanken heute Abend. Ihr Parteifreund, der hessische Minister für Internationales, Pence, stellt die Frage, ob Deutschland nach dieser Niederlage weiter so viel Geld in die UN investieren solle. Was antworten Sie?
Ich bin der Meinung, dass die Vereinten Nationen eine wichtige Institution sind, die man jetzt gründen müsste, wenn es sie nicht gäbe. Also wir werden mit Sicherheit im UN-System aktiv bleiben. Das Engagement, das müssen wir uns sowieso im Einzelfall angucken. Sie kennen die Beschränkungen, die unserem Haushalt obliegen. Also da werden wir uns das eine oder andere sicherlich angucken müssen. Und ich denke, wir werden an der einen oder anderen Stelle auch deutsche Interessen vielleicht etwas deutlicher formulieren müssen in der Zukunft. Das machen wir aber sehr abgesprochen im Kabinett. Darüber werden wir uns in aller Ruhe unterhalten. Und ich halte jetzt nichts von Ad-hoc-Reaktionen am ersten Abend einer solchen Entscheidung.
Johann Wadephul, danke für dieses Gespräch.
Sehr gerne, einen schönen Abend.
Und zum Scheitern Deutschlands bei der Wahl in den Sicherheitsrat hat Georg Schwarte aus unserem Hauptstadtstudio diese Meinung.
Glückwunsch nach Österreich, nach Portugal. Und wir so? Was für eine Pleite. Klar, es ist kein Naturgesetz, dass Deutschland alle 8 Jahre im Sicherheitsrat sitzen muss. Reicht auch nicht, reichlich spät sein Handtuch auszubreiten, um den Platz einfach zu reservieren. Da haben offenbar viele gepennt, die Lage verkannt, vielleicht auch etwas arrogant gedacht, der Sitz steht uns zu. Wir sind schließlich zweitgrößter Geldgeber und außerdem können wir das Wort Multilateralismus nachts um 3 rückwärts buchstabieren. Diese Niederlage ist jedenfalls mehr als nur ein klitzekleiner diplomatischer Blechschaden. Und die Pleite geht, das gehört zur Wahrheit auch dazu, nicht nur mit Außenminister Wadephul und dem Außenkanzler Merz nach Hause. Der wollte führen und wurde heute vorgeführt. Aber auch die Vorgänger haben viel zu spät angefangen, für Deutschland zu werben. Und es gibt andere Gründe. Vielleicht reicht es in Zeiten, in denen die Weltordnung buchstäblich verrückt ist. Ein US-Präsident das Recht des Stärkeren über die Stärke des Rechts stellt, vielleicht reicht es nicht mehr, vornehm zu schweigen. Dieses Deutschland hatte damit geworben, es wolle Anwalt des Völkerrechts sein. Ernsthaft. Da haben viele gedacht, na dann mal los, Deutschland, das Völkerrecht könnte in diesen Tagen wirklich ein paar gute Anwälte brauchen. Aber diese Bundesregierung hat für viele offenbar zu laut geschwiegen beim Gaza-Krieg, beim planlosen Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Völkerrechtswidrig? Der deutsche Außenminister lässt die Antwort darauf bis zur Stunde offen. Der Anwalt des Völkerrechts, er schweigt. Das haben andere Staaten verärgert, bemerkt. Am allerärgerlichsten aber ist die Pleite aus einem anderen Grund. Russland wollte Deutschland im Sicherheitsrat um alles in der Welt verhindern, weil dieses Deutschland Putin in Sachen Ukraine so auf die Nerven geht. Hat geklappt. Wie gesagt, was für eine ärgerliche Pleite.
Die Meinung von Georg Schwarte. Mit ein paar Eimern frischer Farbe ist es nicht mehr getan, was sich die Bundesregierung vorgenommen hat, um das Land umzubauen. Geht es nach Schwarz-Rot, wird aufgerissen, eingerissen und neu installiert. Damit nicht nur die Straßen keine Schlaglöcher haben. Rente, Pflege, Arbeitsplätze, Schwung für die Wirtschaft, eine Turnhalle mit funktionierenden Klos. Es ist viel, was man sich vorgenommen hat. Und zudem die Koalitionäre teilweise sehr unterschiedliche Meinungen haben. Über den Stand der Reformen, Kerstin Palzer.
Die Reformen bei der gesetzlichen Krankenversicherung GKV, bei der Pflege, der Rente und bei den Steuern. Viele Pakete, die die Bundesregierung gerade durchs politische Berlin schleppt. Aus Sicht des Kanzlers sind die Reformen überfällig.
Das ist nicht einfach. Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Aber wir müssen sie jetzt zukunftsfest machen. Wir müssen sie jetzt demografiefest machen, wenn sie eine Chance haben wollen, in dieser Form auch in Zukunft zu bestehen.
Doch der Stand der Reformen ist unterschiedlich. Bei der Rente ist das erste Paket inklusive Mütterrente beschlossen. Jetzt fehlt allerdings noch der große Wurf für die nächsten Jahrzehnte. Spätestens Ende Juni soll der Bericht der Rentenkommission vorliegen. Bis dahin schweigt sie. Die Steuerreform soll ab 1. Januar 2027 kommen. Mittlere und kleinere Einkommen sollen entlastet werden. Um das gegenzufinanzieren, könnten sehr Reiche demnächst höher besteuert werden oder die Mehrwertsteuer von 19% auf 21% erhöht werden. Und, seit Jahren diskutiert, gibt es jetzt den Vorschlag, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Die gesetzliche Krankenversicherung GKV. Da ist man schon weiter. Die Bundesregierung hat ein Reformpaket bereits beschlossen. Der Bundestag beginnt am 12. Juni mit der Beratung. Ziel ist, dass die Krankenkassenbeiträge nicht steigen. Für die Patienten heißt das allerdings wahrscheinlich höhere Zuzahlungen in der Apotheke. Außerdem künftig keine kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern mehr, wenn sie keine Kinder erziehen. Und Besserverdienende müssen wohl mehr einzahlen. Für die Pflegereform soll der Gesetzesentwurf erst Ende Juni kommen. Bis dahin berät die Bund-Länder-Arbeitsgruppe über verschiedene Vorschläge, etwa ob kinderlose Paare künftig mehr Pflegeversicherung zahlen sollten. 4 Reformpakete, die in ein großes Gesamtpaket gepackt werden sollen. Doch noch ist unklar, ob sich Union und SPD darauf einigen können, zumindest vor der Sommerpause. Das kritisiert die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele.
Die Zeit ist knapp, weil ja auch das Vertrauen in die Regierung schwindet. Und wenn dieses Vertrauen noch weiter schwindet, dann hat die Regierung noch weniger Rückhalt als bisher.
Bleibt das Reformpaket also liegen, droht nach der Sommerpause die Retour durch die Wähler bei den 3 Landtagswahlen im Osten.
Und wie die Deutschen insgesamt auf die Reformpakete schauen, das haben wir im Deutschland-Trend gefragt. Ellen Inni, du hast die Zahlen für uns. Wie ist denn die grundsätzliche Haltung der Bevölkerung zu den geplanten Reformen?
Da wird ja an sehr vielen verschiedenen Themen gearbeitet, Krankenversicherung, Rente, Pflege. Und deshalb haben wir eine grundsätzliche Frage im Zusammenhang mit Sozialreformen gestellt, nämlich sollte man eher die Beiträge erhöhen oder die Leistungen kürzen? Und das ist der Blick der Deutschen auf diese Frage. Es gibt eine relative Mehrheit von 44%, die sagt, ich finde Beitragserhöhungen besser, und 28%, die sagen eher Leistungskürzungen. Die fehlenden Prozente zu 100 haben sich zu der Frage nicht verhalten. Interessant wird es jetzt, wenn man sich die verschiedenen Parteianhänger anguckt. Denn bei den Anhängern der Linkspartei gibt es eine klare Mehrheit für Beitragserhöhungen. Bei den Grünen auch noch eine Mehrheit. Bei den Anhängern von SPD und Union sieht es schon etwas anders aus. Und bei den Anhängern der AfD, die sind tatsächlich gespalten. Da sagen fast gleich viele, ich bin für Leistungskürzungen oder für Beitragserhöhungen. Also in welche Richtung sich tatsächlich die Sozialreformen dann bewegen werden, das ist ja auch noch nicht ganz bis zu Ende ausdiskutiert.
Was sind denn für die Menschen im Land die drängendsten Probleme?
Also das, was durch die Reformen jetzt tatsächlich adressiert werden soll, das gehört zu den Top 6 der wichtigsten Probleme, die wir diesen Monat abgefragt haben, nämlich das Thema soziale Ungerechtigkeit. 18% der Menschen in Deutschland nennen das als eins der wichtigsten Probleme, und ähnlich hoher Wert mit der Rente mit 12% der Nennungen, +2 im Vergleich zu November 2025, als wir das zuletzt gefragt hatten. Aber an erster Stelle in diesem Monat mit 27%, -1, das Thema Wirtschaft. Das hat damit die Zuwanderung auf den 2. Platz verdrängt. 21% der Nennungen, -11 im Vergleich zum letzten Mal. Da war die Zuwanderung das Top-Thema, und Bildung mit 11%, +3, und Umwelt, Klima 10%, -4. Das sind die Top 6 Themen, die die Deutschen als Probleme im Moment am ehesten bewältigt sehen wollen. Zur Unterstützung dieser Priorisierung der Wirtschaft haben wir diesen Monat auch zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland gefragt. Eine deutliche Mehrheit, eine überwältigende Mehrheit sagt, gesamtwirtschaftlich gesehen geht es unserer Wirtschaft nicht gut. Aber was wir sehen, auch eine Verschiebung bei der persönlichen wirtschaftlichen Lage. Da haben wir nämlich gefragt, meinen Sie, dass es Ihnen in einem Jahr besser oder schlechter geht als heute, gucken wir auf die Werte. 6% sagen, es würde mir in einem Jahr besser gehen als heute, -6 Punkte. Das ist die deutliche Minderheit im Vergleich zu Juli 2025, als wir das zuletzt gefragt hatten. Gut, jeder zweite, 53%, sagt, es wird mir ungefähr gleich gut gehen, -10 Punkte. Also hier auch ein Rückgang. Und hier, dieser Balken ist deutlich gewachsen. 38% sagen, ich glaube, es geht mir schlechter als heute in einem Jahr, +17 Punkte. Und genau auf diesen gewachsenen Balken wollen wir jetzt auch noch mal schauen, nämlich mit Blick auf die einzelnen Parteianhänger, die gesagt haben, ich glaube, in einem Jahr geht es mir schlechter als jetzt. Alle 38, das ist die Gesamtbevölkerung. Aber bei den Anhängern der AfD sagen das 64%, also 2/3 der AfD-Anhänger, haben offensichtlich Angst vor sozialem Abstieg. Wenn wir auf die anderen Anhänger der Parteien gucken, ist diese Angst nicht so deutlich ausgeprägt wie bei den Anhängern der AfD. Und wenn man das zusammennimmt, also eine große Sorge um möglicherweise wirtschaftlichen Abstieg und die große Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung, diesen Monat ein Rekordtief, nur noch 12% sind zufrieden mit der Arbeit dieser Bundesregierung, dann kennzeichnet das schon sehr stark die politische Stimmung aktuell.
Ja, und was heißt all das für die Sonntagsfrage?
Ja, das spiegelt sich natürlich auch in der aktuellen Sonntagsfrage wieder. Wenn schon jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 23%. Das ist ein Punkt weniger im Vergleich zum Vormonat. Die AfD wäre stabil bei 27%. Das ist immer noch der höchste Wert, den wir je für die AfD hier im ARD-Deutschland-Trend gemessen haben. Die SPD käme auf 13% plus einen Punkt, die Grünen 14% minus einen Punkt und alle weiteren Parteien jetzt stabil. Die Linkspartei bei 10%, das BSW bei 3% und die FDP bei 4%. Die übrigen Parteien sind zusammen bei 6% plus einen Punkt. Also insgesamt wenig Bewegung in dieser Sonntagsfrage. Aber man muss doch konstatieren, dass der Abstand zwischen Union und AfD noch mal ein kleines Stück größer geworden ist. Das ist natürlich eine Entwicklung, die wir in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter beobachten werden. Alle Zahlen und Analysen zu diesem aktuellen Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Danke, Ellen Inni nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Offiziell sollte Venezuela jahrzehntelang die Parole "Vereint werden wir siegen" und die Feindschaft zu den USA zusammenhalten. Tatsächlich hielt beides vor allem die sozialistische Bewegung an der Macht. Bis zum Januar, als US-Streitkräfte angriffen, Präsident Maduro festnahmen und ihn in die USA entführten, weil das Land die USA mit Drogen überschwemmen würde, so Donald Trump. War diese von vielen Ländern kritisierte militärische Aktion auch im Interesse der Bevölkerung? Und gab das Vorgehen der USA dem Land damit die Möglichkeit für Freiheit und Aufschwung? Über Venezuela ein knappes halbes Jahr später, Marie-Christine Böse.
Jesús Linares erinnert sich an den Schreck, als das Geschoss in sein Haus einschlug. Am 3. Januar, als die USA Venezuela angriffen und Präsident Maduro gefangen nahmen. Das Geschoss galt wohl einer nahen Militärschule. Jesús wurde nur leicht verletzt. Doch Simón Bolívar hat es erwischt. Bolívar befreite Venezuela einst von den Spaniern. Jetzt, fürchtet Jesús, drohen sie Kolonie der USA zu werden. Ich will meine Freiheit nicht verlieren, meine Identität als Venezolaner. Doch wie es hier weitergeht, hängt nun auch von US-Interessen ab. Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez, einst rechte Hand Maduros, legt eine wirtschaftliche Kehrtwende hin unter dem Druck Donald Trumps. Sie rollt Investoren und Ölfirmen wie Chevron, Eni und Shell den roten Teppich aus. Derzeit liegt die Wirtschaft am Boden. Für Lehrerin Yuri sind selbst trockene Kekse ein Luxusgut. Sie hat monatlich nur etwa 200 US-Dollar, viel zu wenig. Im erdölreichsten Land der Welt leben 70% in Armut. Jesús Linares redet ungern über Politik, gibt aber zu, auch sein Gehalt reicht nicht mal, um seinen alten Käfer zu reparieren. Andere in Caracas wagen offene Kritik. Die Angst wird weniger, die Zuversicht wächst. Die Strom- und Wasserversorgung, obwohl Maduro weg ist, leiden wir unter den gleichen Problemen. Wir hoffen, dass die Gehälter endlich besser werden. Ex-Machthaber Maduro bleibt zwar auf Plakaten präsent, doch Delcy Rodríguez hat sich längst stabilisiert. Sie entließ Maduro-treue Minister, setzte eigene Vertraute ein. Ein demokratischer Wandel steht aber aus. Die Lage hat sich deutlich entspannt. Aber alle repressiven Gesetze, die vor Maduros Festnahme galten, sind bestehen geblieben. Sie wurden nicht aufgehoben. Wir haben also keine Garantien, es könnte wieder Rückschritte geben. Trotzdem spürt Elias Ferrer Aufbruchstimmung. Der Berater führt seit Januar Dutzende Investoren durch Caracas Prachtstraßen. Brasilianer, US-Amerikaner, Europäer, die sich für Öl, Gas, Immobilien interessieren. Noch hat der Spanier kein eigenes Büro, aber seine Firma wächst. Die Wirtschaft bessert sich bisher wenig, aber der Optimismus ist riesig. Auf dem Immobilienmarkt sind die Preise gestiegen. Die Menschen bereiten sich auf das Gute vor, das kommen könnte. Doch das wird ein Marathon. Um das Land wieder auf Kurs zu bringen, wären hunderte Milliarden Dollar Investitionen nötig. Bis sich Gehälter bessern, kann es Jahre dauern. Und bis es Neuwahlen gibt, auch. Heimat, ja, Kolonie niemals, steht zwar auf der Wand, doch Venezuelas Zukunft hängt am Wohlwollen der USA.
Und Marie-Christine Böse ist für uns in Caracas. Marie, du durftest erstmals nach 2 Jahren wieder einreisen. Wie erlebst du das Land?
Ja, dass wir jetzt hier sind, dass wir berichten können, auch mit Hilfe der deutschen Botschaft, zeigt natürlich, dass sich derzeit was bewegt. Die Menschen haben recht offen mit mir gesprochen, haben auch gesagt, sie wollen Nicolas Maduro nicht zurück. Aber es gibt natürlich auch Einschränkungen. Ein paar Anekdoten aus diesen Tagen. Wir wollten diese Schalte eigentlich von unserem Hoteldach machen. Das hat man uns nicht erlaubt, weil man eben mit unserer Berichterstattung nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Wir waren einen Tag auf dem Land. Dort wollte niemand vor die Kamera, weil die soziale Kontrolle dort eben noch sehr groß ist und sämtliche Anfragen an Regierungsvertreter von uns wurden leider abgesagt.
Ja, die Entführung von Nicolas Maduro, damit wollte Trump Venezuela ja auf Kurs bringen. Funktioniert das für die Menschen?
Naja, Trump hat ja gesagt, Stabilität, wirtschaftliche Erholung und danach Demokratisierung. Also stabil ist das Land einigermaßen und die wirtschaftliche Erholung soll ja jetzt gerade beginnen. Experten sagen, man braucht ungefähr 450 Milliarden US-Dollar für Reparaturen, um Schulden zu tilgen. Und bis sich da etwas in den Gehältern der Menschen niederschlägt, eine Verbesserung dauert es noch. Die werden das zuerst an besserer Strom- oder Wasserversorgung vielleicht merken. Ökonomen halten den Aufschwung für möglich. Venezuela habe gutes Potenzial. Und sie glauben auch, dass es Enteignungen wie früher so nicht mehr geben wird. Man habe aus der Vergangenheit gelernt.
Es klang im Film schon an, viele Venezolaner wünschen sich ja demokratischen Wandel. Steht der denn in Aussicht?
Ja, nicht wirklich. Also ein Wahltermin gibt es nicht. Die führende Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado ist nach wie vor im Ausland und wird auch eine Rückkehr nach Venezuela nur mit Unterstützung von Donald Trump wagen. Es werden derzeit zwei Szenarien diskutiert, dass Delcy Rodriguez auf Zeit spielt, dass sie versucht, einigermaßen demokratische Wahlen selbst zu gewinnen. Das würde ihr derzeit nicht gelingen. Ihre Umfragewerte sind im Keller. Aber wenn ihr der wirtschaftliche Aufschwung gelingt, dann kann das natürlich in 2-3 Jahren auch wieder ganz anders aussehen. Oder sie versucht eben für sich und ihr Umfeld weitgehende Sicherheiten zu verhandeln, zum Beispiel eine Straffreiheit. Das ist natürlich heikel auch, weil sie mit Donald Trump einen Gesprächspartner gegenüber hat, der ja durchaus sprunghaft ist.
Ganz herzlichen Dank, Marie-Christine Böse nach Caracas. Und mehr vom Tage jetzt in den Nachrichten mit Jens.
Die Ukraine hat Ziele im russischen St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Getroffen wurde unter anderem eine Ölraffinerie. Die Attacke traf die Stadt kurz vor Beginn eines internationalen Wirtschaftsforums.
Es ist die Heimatstadt Putins, die von ukrainischen Drohnen getroffen wird. In St. Petersburg werden die Gäste des internationalen Wirtschaftsforums mit den Rauchsäulen eines brennenden Ölterminals empfangen. Ukrainische Langstreckendrohnen haben die Anlage getroffen, genauso wie den Militärstützpunkt im nahen Hafen von Kronstadt, hier Aufnahmen der ukrainischen Drohnen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht gute Ergebnisse der Fernangriffe. Dabei sollte das heute beginnende Investitionsforum für angeblich sicheren Handel mit Russland werben. 20.000 Besucher aus 130 Ländern werden offiziell erwartet. Die Russen hoffen auf neue Geschäfte. Der Kreml sieht sich durch die Angriffe in seinem Kriegskurs bestätigt. Allgemein kann ich sagen, dass wir die militärische Spezialoperation auch deswegen fortführen, damit es solche Schläge nicht gibt. Die Strategie der Ukrainer? Seit Wochen zielen sie mit ihren Drohnen tief ins russische Hinterland und auf die Ölindustrie. Mit ersten Folgen. Kerosin darf vorübergehend nicht exportiert werden. Ein Faktor für Russlands Kriegskasse, die vom Öl abhängig ist.
Es ist einer der größten Drogenfunde der vergangenen Jahre. Ermittler haben in Wilhelmshaven mehr als 8 Tonnen Kokain sichergestellt. In Köln präsentierte der Zoll heute Teile des Rauschgifts. Der Straßenverkaufswert liegt bei geschätzt 500 Millionen Euro. Das Kokain war bereits Anfang Februar entdeckt worden. Wegen laufender Ermittlungen war der Fall aber geheim gehalten worden. Nach Diskussionen über eine Nacktszene mit der damals 13-jährigen Schauspielerin Nastassja Kinski hat Regisseur Wim Wenders seinen Film Falsche Bewegung zurückgezogen. Das Werk aus dem Jahr 1975 dürfe nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht werden, teilte die Wim Wenders Stiftung mit. Zudem entschuldigte sich der Regisseur bei Kinski. Der Forderung der Schauspielerin, die Szene aus dem Film zu entfernen, folgte Wenders nicht. Viele Autofahrer im Rheinland müssen sich künftig neue Wege suchen und vermutlich in Geduld üben. Die marode Rheinbrücke Bonn-Nord ist am Nachmittag kurzfristig komplett für den Verkehr gesperrt worden. Grund seien strukturelle Schäden, die bei Prüfungen entdeckt worden seien, so die Autobahn GmbH. Die Brücke ist Teil der Autobahn 565 und mit 100.000 Fahrzeugen täglich die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region.
Statistisch gesehen besitzt jeder von uns ein Fahrrad. Wobei der Blick in die Fahrradkeller zeigt, manche haben vom Rennrad über ein Klapprad bis zum E-Bike dort alles stehen, andere keinen einzigen Drahtesel. Heute am Weltfahrradtag heißt es, ab in den Sattel und tretet in die Pedale. Denn Radfahren ist gesund, man muss keinen Parkplatz suchen und die Spritpreise kann man getrost links liegen lassen. Jedoch, wenn viele auf zwei Rädern unterwegs sind, ist vor allem für die Jüngeren der Stress mit den Autofahrern nicht weit. Berichtet Vera de Well aus Leipzig.
Kurz vor 7:30, obwohl sie um die Ecke wohnt, fährt Familie Kempf mit dem Rad zur Schule.
Fahrradfahren ist mir lieber, weil ich da schnell in der Schule bin und Laufen ist halt auch anstrengend wegen dem Ranzen.
Und dann wird es voll vor der Kurt-Masur-Grundschule in Leipzig.
Furchtbar.
Warum?
Weil hier permanent Autos langfahren und selbst als erwachsene Person fällt es mir schwer, hier einen Überblick zu behalten. Und ich würde mir wünschen, dass hier entweder gar kein Auto langfährt oder hier Fußgängerüberwege sind. Also ich finde es ganz schlimm. Ich traue mich auch gar nicht, meinen Sohn alleine in die Schule zu schicken.
Wenn ich könnte, würde ich aufs Auto verzichten, aber das ist halt morgens nicht möglich für mich. Ja.
Nur gut ein Drittel der Kinder in Deutschland fährt mit dem Rad zur Kita oder Schule. Das zeigt der vom Bundesverkehrsministerium geförderte Fahrradmonitor. Zu viel Verkehr, schlechte oder gar keine Radwege, das macht Radfahren gefährlich. Besonders für Kinder, die oft nicht gut gewappnet sind.
Und der nächste.
Deshalb übt diese Lerngruppe im Erfurter Verkehrsgarten Verkehrsregeln wie im echten Straßenverkehr. Gar nicht so leicht, findet der 10-jährige Paul.
Die Hindernisse, alles gleichzeitig zu machen, also gucken, dann arm, dann gleich fahren, nochmal gucken, das fand ich ein bisschen kompliziert.
Die Kinder heute machen es gut, findet die Verkehrserzieherin von der Polizei Erfurt.
Aber es ist zunehmend dabei, dass Schüler 4 bis 5 Kinder pro Klasse von 20, 25 Schülern, die gar nicht Fahrrad fahren können oder nur schlecht Fahrrad fahren können.
Auch das zeigt der Fahrradmonitor, der erstmals auch 6- bis 13-Jährige befragte. So fühlen sich nur 58% sicher beim Lenken mit einer Hand. Beim Nachhintenschauen sind es 60%. Schnell ausweichen können nach eigener Einschätzung nur 62% gut. In manchen Familien scheint Radfahren gar keine Rolle zu spielen, beobachtet Hertel. Und noch was sieht die Verkehrswacht kritisch: Elterntaxis.
Die Eltern haben den Eindruck, da bringe ich mein Kind sicher zur Schule. Was dabei vergessen wird, dass dann die Selbstständigkeit verloren geht. Und wir möchten die Kinder zur Selbstständigkeit erziehen, dass sie selber den Weg lernen.
Genau dafür kommen manche extra in den Verkehrsgarten, zum Üben, ohne die Angst, dass gleich ein Auto um die Ecke kommt. Noch wird auch Friederike zur Kita gefahren, mit dem Lastenrad nämlich. Aber das Handzeichen klappt schon mal.
Und jetzt hoffen wir auf ein Zeichen, welche Klamotten wir für morgen rauslegen sollten. Claudia, wie wird das Wetter?
Sonne auf jeden Fall Schichtenlook. Also es wird nachmittags gar nicht so warm. Und was gegen Regen und bei Gewittern natürlich, da hilft gar nichts mehr drin bleiben. Also es wird die nächsten Tage ziemlich wechselhaft bei uns. Ein Tief nach dem anderen zieht durch. Man sieht hier ein Tiefdruckgebiet, das in der Nacht jetzt schon zu uns hereinzieht, sich weiter nach Osten verlagert. Dann gibt es eine kurze Pause. Dann kommt das nächste Tief vom Atlantik. Bis Samstag bleibt es noch recht wechselhaft bei uns. Und das heißt immer wieder Regen. Es wird immer mal wieder nass, die Temperatur. Die Temperaturen sind nur gedämpft und es geht eben weiter mit sehr wechselhaftem Wetter über Gesamtmittel- und Nordeuropa. 16 Grad Dublin am morgigen Tag, also für alle, die jetzt vielleicht auch über ein verlängertes Wochenende woanders hin wollen. 17 Grad gerade mal Oslo, südliches und westliches Mittelmeer, da ist es recht warm mit bis zu 33 Grad. In Athen sind aber ebenfalls wie bei uns auch ab und zu Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht breitet sich die Front, die wir ja eben auf der ISO-Bahnkarte gesehen haben, weiter nach Osten aus. Es gibt Regen, also nicht unbedingt nur Schauer, sondern auch mal so leichten Regen, der durchzieht. Wenige Gewitter in der Nacht, morgen Vormittag wenige Gewitter. Am Nachmittag brodelt es wieder häufiger, Schauer, Gewitter, zum Teil mit Sturmböen oder auch schweren Sturmböen, die auftreten können. kann. Im Laufe des Nachmittags Wetterberuhigung von Westen her mit nur wenigen Regengüssen. Die Temperaturen in der Nacht meist 11 bis 18 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von meist 18 bis 26 Grad in der Lausitz. Die nächsten Tage wechselhaft, aber zum Samstag hin wird es etwas ruhiger und dann auch wieder wärmer.
Tja, eine Menge los. Danke, Claudia, fürs Wetter. Die Tagesthemen machen Feierabend für heute. Hier im Ersten übernimmt gleich Sandra Maischberger.
Die empfängt ihre Gäste zum politischen Talk.
Und morgen begrüßt sie hier Ingo Zamperoni und wir sagen Tschüss.